Die globale Geschichte der Menschen, das ist eine Geschichte 7 Millionen Jahre, eine lange Zeit, 300.000 Generationen. Die erste Frage ist, woher wissen wir eigentlich überhaupt etwas über diese Geschichte? Ja. Wir haben im Wesentlichen fossile Reste zur Verfügung. Das sind Knochen, das sind Zähne, das sind die härtesten Bestandteile im Körper. Also wir haben keine fossile Haare, fossiles Gehirn. Sprache fossilisiert nicht, Lachen fossilisiert nicht, Sozialverhalten fossilisiert nicht. Das heißt, wir haben eigentlich nur Fragmente. Ja, wir haben ganz wenige Fragmente von diesen ehemaligen Lebewesen. Und diese Fragmente, die Knochen und die Zähne, die interpretieren sich auch nicht selbst. Ja, die sprechen auch nicht zu uns. Also jeder weiß, dass der mal ein Fossil gefunden hat. Das ist völlig stumm. Ja. Hängt auch kein Zettel dran, ich war ein Vormensch oder ein Urmensch. Sagt einfach nichts. Das heißt, wir müssen interpretieren. Und wenn wir anfangen zu interpretieren, dann können wir das natürlich nur in unserem jeweiligen Weltbild, ja, in unserem wissenschaftlichen Weltbild, in unserem kulturellen Weltbild, selbst in unserem politischen Weltbild, religiösen Weltbilder spielen da eine Rolle. Das heißt also, die Erkenntnisse, die wir aus diesen Fossilien ziehen, sind ja nicht richtig. Sie können gar nicht richtig sein. Sie können aber auch nicht falsch sein. Ja? Sie können wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sein, entsprechend unseres Weltbildes. Und darum geht es in dieser Geschichte, die Geschichte der Menschen der letzten 7 Millionen Jahre. Es war keiner dabei. Wir können nichts beweisen. Wir können vielleicht etwas wahrscheinlich machen aufgrund unserer Interpretationen. Ja. Aber da es eine Wissenschaft ist, die wir betreiben, ist eine historische Wissenschaft, die Paläoanthropologie, arbeitet natürlich mit naturwissenschaftlichen Methoden, aber es gibt keine Überreste, also Inschriften von Menschen, die uns etwas berichten, sondern es sind eben nur fossile Knochen und Zähne, die wir interpretieren. Also wenn man die Geschichte dieser Wissenschaft betrachtet, der letzten 100 Jahre oder 150 Jahre, dann wird klar, dass natürlich gerade wenn es um Menschen geht, um uns selbst, dann interessiert uns das auch. Ja? Das führt sogar dazu, dass Fälschungen gemacht werden. Also zum Beispiel am Anfang des letzten Jahrhunderts war die Frage, wo ist die Wiege der Menschheit? Ja, die Wiege der Menschheit, das ist ein ganz großes Thema. Und die Wiege der Menschheit war zunächst mal in Europa. Ja, das waren die Funde der Neandertaler 1856. Die Wiege der Menschheit ist Europa, völlig klar. Und dann ist die Wiege der Menschheit aber sehr weit abgewandert nach Südostasien. Ja. 1891 kamen da Funde und plötzlich war die Wiege der Menschheit weg aus Europa. Und da musste sie natürlich wieder zurückgeholt werden. Ja. Aber nicht irgendwohin, also nicht nach Deutschland oder nach Frankreich, sondern natürlich nach England. Ja. Und dann gab es eine Fälschung in England, ja, die genau das gemacht hat. Die Wiege der Menschheit nach England geholt, der berühmte Piltdown-Fund. Und interessant ist, dass diese Fälschung genau so gemacht wurde, wie das Weltbild damals war. Das Weltbild war, Beginn der Menschwerdung war ein großes Gehirn. Ja. Das heißt also, man hat einen Menschenschädel, einen Affenunterkiefer, da hat man die Zähne so ein bisschen abgefeilt gegenseitig. Das Ganze in die Kiesgrube gepackt und dort wurde es dann gefunden. Ja? Und die Fälschung wurde so gemacht, weil das Weltbild war, dass der Beginn der Menschwerdung eben das große Gehirn war. Das sollten also Vierbeiner gewesen sein, die irgendwann angefangen haben, ein großes Gehirn zu entwickeln. Und dann haben sie angefangen zu denken und dann wurden sie Menschen. Und genau so wurde diese Fälschung gemacht. Und dann war es 10 Jahre später, 1924, kam ein riesengroßer Schock, ja, weil nämlich ein Fossil gefunden wurde an einer völlig unerwarteten Stelle auf der Welt, nämlich im südlichen Afrika, was nun exakt das Gegenteil von dem ausgesagt hat, was das Weltbild bis dahin ausgesagt hat und was ja auch durch diese Fälschung bewiesen wurde. Das Fossil war nämlich völlig anders. Das hatte nämlich plötzlich ein kleines Gehirn und hat angezeigt, dass das Wesen, das dieses kleine Gehirn hatte, dauernd aufrecht ging, ja. Und das ist ja genau das Gegenteil der Fälschung. Die Fälschung sagte, das war ein vierbeiniges Wesen mit großem Gehirn. Und das Fossil aus dem südlichen Afrika hat gesagt, das war ein aufrechtgehendes Wesen mit kleinem Gehirn. Ja. Und seit dieser Zeit, ja, also seit 1924, ist eigentlich klar geworden, dass der Beginn der Menschwerdung eben nicht das große Gehirn war, sondern der aufrechte Gang. Ja. Und das ist eine Erkenntnis, die ist eigentlich durch kein einziges Fossil, was seither gefunden wurde, und es gibt Hunderte inzwischen, aus dieser Phase widerlegt worden. Das heißt also, das ist doch etwas, was höchstwahrscheinlich ist, dass eben am Anfang der Menschwerdung der aufrechte Gang stand. Und noch was anderes steht am Anfang der Menschheit oder der Menschwerdung, und das ist der Verlust der großen Eckzähne. Ja? Also Menschenaffen zum Beispiel, von denen wir ja nicht abstammen, sondern mit denen wir einen gemeinsamen Vorfahren haben, so muss man das ausdrücken, haben große Eckzähne. Das hat zu tun mit Drohgebärden, also vor allem Männchen gegenseitig und Weibchen werden monopolisiert. Das heißt also, das hat eine Funktion im Sozialverhalten und diese großen Eckzähne werden zusammen mit der Entwicklung des aufrechten Gangs reduziert. Das heißt also, schon vor 6 Millionen Jahren passiert etwas, was offensichtlich darauf hindeutet, dass nun das Sozialverhalten sich auch ändert. Ja, man hat so im letzten Jahrhundert viel darüber diskutiert. Es gab ja viele Bücher über aggressive Menschenaffen, über den Beginn der Menschwerdung. Was war das? Der Mensch musste aggressiv sein, um so zu werden, wie er ist. Ja, es gab die Killer-Affen-Hypothese und so weiter. Und inzwischen wird klar, es ist nicht die Aggression, die am Anfang der Menschwerdung steht und wodurch Menschwerdung auch unterstützt wird, sondern es ist Kooperation. Ja, und das ist eigentlich nun die Erkenntnis auch der letzten Zeit, dass erstens mal diese ganze Entwicklung sehr lange zurückgeht, wahrscheinlich 7 Millionen Jahre, vor 7 Millionen Jahren schon begonnen hat, und dass am Anfang dieser Entwicklung kooperatives Verhalten und der aufrechte Gang steht. Und es gibt Fossilien dazu, also es gibt aus der Zeit so zwischen 7 und 5 Millionen Jahren gibt es Fossilfunde aus Afrika, und zwar nur aus Afrika. Und die sind alle angeordnet rings um den ehemaligen tropischen Regenwald. Dieser tropische Regenwald in Afrika hat sich vor 10 Millionen Jahren noch erstreckt von der Westküste Afrikas bis zur Ostküste. Also alles tropischer Regenwald. Und dann sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, dass sich der afrikanische Graben entwickelt hat. Dieses große Grabensystem haben wir ja in Europa auch. Also zum Beispiel der Oberrheingraben zwischen Frankfurt und Basel, also diese Struktur, wo an der Seite Grabenschultern sind. Ja, nun sind sie natürlich bei uns in der Gegend nicht so hoch. Also Schwarzwald und Vogesen, ja, die sind jetzt nicht so hoch wie in Ostafrika, wo also dann das Rovenzori-Gebirge 5000 Meter aufragt. Aber Gräben haben eben immer auch Grabenschultern. Und in Afrika sind diese Grabenschultern sehr hoch. Und dadurch hat sich das regionale Klima sehr stark verändert. Aber das ist nur der eine Punkt. Der andere ist, dass gleichzeitig, also zwischen 10 und 8 Millionen Jahren, eine weltweite Klimaabkühlung stattgefunden hat, die dann auch dazu geführt hat, dass der tropische Regenwald sich also von diesem Riesengebiet, von der Westküste Afrikas bis zur Ostküste, sehr stark zurückgezogen hat, ja, auf dieses ja doch sehr kleine Gebiet, wo er heute noch existiert. Und dabei ist etwas entstanden, rings um diesen tropischen Regenwald herum ist etwas entstanden, was ja bis heute existiert und was eines der größten zusammenhängenden Ökosysteme der Welt ist, das sind die afrikanischen Savannen. Ja. So Savannen ist nun nicht unbedingt Grassavanne, ja, das gibt es auch manchmal, aber es sind vor allem Gebiete, wo Gräser stehen, wo aber auch sehr viele Bäume sind, sehr viele Büsche. Das heißt, das ist ein völlig neuer Lebensraum, der sich da entwickelt hat. Und das sind ungefähr 50 Millionen Quadratkilometer neuer Lebensraum. Ja. Und zum Beispiel, wenn wir heute sehen, die Schimpansen, die immer noch im tropischen Regenwald leben, die haben sich ja kaum verändert bis heute. Ja, deswegen dienen sie ja auch zum Teil als Modell für den gemeinsamen Vorfahren, wohingegen eben die Vorfahren der Menschen dann sich sehr stark verändert haben, auch weil sie diesen neuen Lebensraum besiedelt haben. Und einer der wichtigsten Fragen dabei ist natürlich die nach der Nahrung. Ja, die Nahrungsgrundlagen im tropischen Regenwald, das werden Früchte gegessen und so weiter. Da gibt es ein sehr hohes Nahrungsangebot. In diesen Savannen ist das ein bisschen anders. Dann muss also schon ein Teil der Nahrung aus dem tropischen Regenwald muss durch irgendwas anderes ersetzt werden. Ja? Und es gibt dann eben Menschenaffen, die am Rande dieses tropischen Regenwaldes leben und diese Savannen besiedeln. Und möglicherweise haben die die Nahrungsgrundlagen verändert oder mussten sie verändern, denn die Nahrung aus dem tropischen Regenwald stand ja nicht mehr zur Verfügung. Und es werden zwar später dann, ja, das führt dann viele Millionen Jahre später dann auch zu einer ganz neuen Nahrungsanpassung, werden dann auch Knollen und sowas gegessen. Aber am Anfang dürfte wahrscheinlich die Nahrung aus dem tropischen Regenwald ersetzt worden sein durch Nahrung aus Gewässern. Ja. Wir können das natürlich nicht beweisen, ja, wie wir gar nichts beweisen können, aber wahrscheinlich ist es schon, denn in Gewässern gibt es also Nahrungsgrundlagen, die durchaus einen Ersatz bieten für die Nahrung im tropischen Regenwald. Und wir haben einen Hinweis darauf, ja, wie diese Menschenaffen, was die eigentlich machen konnten. Ja. Wir gucken uns ja die Skelette an und wir gucken uns die Zähne an und überlegen uns, was konnte diese biologische Konstruktion Menschenaffe eigentlich leisten? Und da fällt auf, dass, und das geht 13 Millionen Jahre zurück, dass eine der wesentlichen Eigenschaften eigentlich dieser Menschenaffen ist, dass sie sich aufrichten können. Ja? Also nicht unbedingt hinstellen können sie auch manchmal, aber sich aufrichten, und zwar in der Lendenwirbelsäule. Ja? Die Lendenwirbelsäule ist der Bereich im Rücken, wo keine Rippen dran sitzen. Ja? Und diese Lendenwirbel sind ganz besonders mächtig und stabil ausgebildet. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eigentlich die Grundvoraussetzung überhaupt für die Menschenaffen schon war, sich aufrichten zu können. Ja? Und dieses Aufrichten ist sehr sinnvoll, nicht nur, wenn man später dann durch die Savanne geht auf zwei Beinen, sondern die Frage ist ja, wie kann das entstehen? Und möglicherweise, ja, ist das in den Gewässern entstanden, in dem nämlich diese Menschenaffen durch die Gewässer gewartet sind. Ja. Die Frage ist, warum warten sie da? Die Antwort ist, weil sie nicht schwimmen können. Also Menschenaffen können genauso wie Menschen nicht schwimmen. Die können zwar schwimmen lernen, wir Menschen auch, das ist aber eine kulturelle Leistung. Aber wir haben also eine Körperkonstruktion, die sich aufrichten kann, aber nicht schwimmen. Und wenn ich jetzt Nahrung suche in Gewässern, ist eigentlich der Fall ganz klar. Ich gehe rein, es wird immer tiefer und irgendwann laufe ich auf zwei Beinen. Also das ist eine mögliche Erklärung für den Beginn des aufrechten Gangs vor 6 bis 7 Millionen Jahren in einer Umgebung, die dann eben eine ganz andere ist als sozusagen die tropischen Regenwälder, die vorher da bestanden haben. Gut, es gibt noch 5 oder 6 oder 7 andere Hypothesen zum aufrechten Gang. Aber es ist für mich eigentlich ziemlich klar, dass in dem Gebiet von 50 Millionen Quadratkilometern, wo also diese Voraussetzungen da sind für neue Nahrungsquellen, dass das eben nicht nur einmal passiert ist, ja, oder möglicherweise nicht nur einmal, sondern dass das mehrmals passiert ist. Also wir haben nun Fossilien, die das zeigen, also die den aufrechten Gang zeigen, und zwar einerseits aus dem Tschad. Das ist im westlichen Afrika, ist aber sozusagen in dieser Zone der sich entwickelnden Savannen, dann in Äthiopien und in Kenia. Also ich bin überzeugt, dass es noch andere Stellen gegeben hat, wo sich der aufrechte Gang entwickelt hat. Es wäre auch sehr unwahrscheinlich, dass das nur einmal passiert. Ja. Wenn das eine Konstruktion, die zur Verfügung steht, die biologische Konstruktion, sowas leisten kann. Und deswegen ist es höchstwahrscheinlich, dass es eben dieses eine Missing Link, ja, nach dem wir immer suchen, dass es das überhaupt nicht gegeben hat, sondern dass sozusagen rund um den tropischen Regenwald in diesen 50 Millionen Quadratkilometern eben der aufrechte Gang mehrmals entstanden ist. Man sieht das auch an den Fossilien, da gibt es Riesendiskussionen. Ne, wer war denn jetzt derjenige, der den aufrechten Gang entwickelt hat? Also jedes dieser Fossilien zeigt eigentlich Hinweise auf den aufrechten Gang. Und das ist eigentlich schon, ja, deutet schon darauf hin, ja, dass das eben nicht ein einziger Punkt war, wo das passiert ist. Diese Vormenschen, wie wir sie dann nennen, also wenn sie mal den aufrechten Gang entwickelt haben, aber dann immer noch ein kleines Gehirn haben, aber dann auch schon kleine Eckzähne, diese Vormenschen haben wahrscheinlich in dieser Phase zwischen 6 und 4 Millionen Jahren eigentlich in diesem ganzen Gebiet gelebt, rings um den tropischen Regenwald, sind aber nicht weiter, sozusagen haben sich nicht weiter ausgebreitet in Afrika, also sozusagen in diesem Savannenbereich. Eine weitere Ausbreitung kommt erst dann vor ungefähr 3,5 Millionen Jahren, als dann das Klima sich ändert und sich die Flussgebiete da weiter ausbreiten, auch über die Entwicklung des Riftsystems. Und dann irgendwann kommt eine Phase, ja, wo dann die Entwicklung weitergeht und wo aus den Vormenschen dann schließlich die Gattung Mensch entsteht.